Liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, schön, dass Sie in unserer Katechismus-Sendung eingeschaltet haben. Über die Glaubenslehre der katholischen Kirche spricht heute Pater Bernhard Bossert, Exerzitienbegleiter aus dem Redemptoristenkloster Karm in der Oberpfalz. Den Abschnitt des großen Katechismus, den wir heute gemeinsam betrachten, finden Sie in den Nummern 1427 bis 1439. Es geht um die Umkehr der Getauften und die vielfältigen Formen der Buße im christlichen Leben. Der Ruf zur Umkehr ist ein wesentlicher Teil der Verkündigung des Gottesreiches in der Bibel. In der Kirche richtet sich dieser Gruß zunächst an die, die Christus und sein Evangelium noch nicht kennen. Aber die, die schon Glieder der Kirche geworden sind, müssen dem Bösen immer wieder aufs Neue widersagen. Was diese sogenannte zweite Umkehr der Gläubigen ausmacht, hören Sie jetzt in Impuls vom Pater Bernhard Bossert. Grüß Gott und herzlich willkommen, Pater Bossert.
Grüß Gott.
Pater Bossert, wir sind nun sehr gespannt auf Ihre Ausführungen.
Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute zu unserem Thema: Was bedeutet Buße im christlichen Leben? Welche Formen gibt es? Als die Jünger sich nach dem Verrat an Jesus und nach dessen Tode im Abendmahlsaal eingesperrt hatten, befanden sie sich wie in einem Loch. Das schlechte Gewissen, Jesus verleugnet zu haben, bedrängte sie. Hoffnungslosigkeit drückte sie nieder. Jesus war in ihren Augen tot. Dazu kam die Angst, die Juden könnten mit ihnen so verfahren wie mit Jesus. Da ergreift Jesus selbst die Initiative. Er betritt am Osterabend den Raum, trotz verschlossener Türen. Und er spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Er zeigt ihnen die Wundmale. Er ist es wirklich, der Gekreuzigte. Die Jünger konnten sich nicht an der Mitschuld an den Wunden vorbeimogeln. Sie sehen die Wunden und müssen sich ihnen stellen. Doch auch jetzt von Jesus her kein Vorwurf, sondern wieder das Wort: Friede sei mit euch. Es klingt ja fast so wie: Ja, ich bin zufrieden mit euch, natürlich nicht mit eurem Verrat. Doch jetzt fangen wir neu an. Ich trage euch nichts nach, ich vergebe euch. Dann haucht er sie an und spendet ihnen den neuen Geist. Dieses Anhauchen ist die Geste, mit der Gott in die Nase des Adam den Odem des Lebens gehaucht hatte. Nun jetzt, in der Neuschöpfung vom Pfingsten von Ostern her, haucht Jesus in die Herzen der Jünger den neuen Geist der Versöhnung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Buße und Umkehr beginnen ja gar nicht beim Menschen, sondern sie beginnen beim auferstandenen Christus, der die Menschen, der dir und mir, die wir aus eigener Kraft nicht mehr weiterkommen, entgegengeht. Deshalb ist die Feier der Buße, des Bußsakramentes, der Beichte und alle Formen der Wege der Umkehr zuallererst der Lobpreis auf den barmherzigen Gott, der mir entgegengeht und mich mit ihm versöhnt. Bekehre uns, vergib die Sünden, schenke Herr du uns neu dein Erbarmen. Also Gott muss das Erste tun. Gott bitten wir um unsere Bekehrung. Das Gleiche, dass Gott Vater den entscheidenden Schritt zu unserer Versöhnung tut, könnten die biblischen Geschichten, ich meine am großartigsten die große Erzählung vom barmherzigen Vater und dem heimkehrenden Sohn. Wir Redemptoristen, das ist meine Ordensgemeinschaft hier im süddeutschen Raum, wir haben seit über 50 Jahren eine Auslandsmission in Südjapan. Dort ist seit vielen Jahrzehnten Pater Josef Mühlberger, er stammt aus Rosenheim, Er ist ein guter Missionar und ein ausgezeichneter Kenner des Buddhismus. Vor Jahren erzählte er einmal überraschend: Ich habe in Japan eine für mich sehr hochstehende Strömung des Buddhismus kennengelernt. Und ich staunte nicht schlecht, da findet sich auch die Geschichte vom Vater mit den zwei Söhnen. Wobei dann der Jüngere dann sein Erbgut und Lebensgut einfordert und abhaut. Die buddhistische Erzählung ist im ersten Drittel mit der des Evangeliums gleich. Doch dann wird die Geschichte im Buddhismus anders weitererzählt. Nämlich so, als der Sohn umzukehren beginnt, kommt er in Richtung Heimat. Der verlorene Sohn sieht einen Mann. Das könnte mein Vater sein, denkt er. Doch schade, dass er es nicht ist. Der Vater, der Ausschau hält, sieht den jungen Mann, er denkt, das könnte mein Sohn sein. Doch schade, dass er es nicht ist. Der Sohn sieht das Haus, das ist mein Vaterhaus, es könnte es sein. Doch schade, dass es es nicht ist. Der Sohn darf dann in dieser buddhistischen Version nur dann unter der Bedingung, ein tugendsamer Tagelöhner zu sein, im Vaterhaus bleiben und sein Brot essen. Es gibt kein echtes Wiedererkennen, keine echte Vergebung, kein Fest. Pater Mühlberger sagte, als ich die Geschichte nach Jesu Art einmal in einem unsere Altersheime erzählte, kullerten einigen der Senioren Tränen über die Wangen. Ist Gott wirklich so gut zu uns? Fragten sie. Das gibt es doch nicht. Aus christlicher Sicht, meine ich, bleibt der Buddhismus eine uns überfordernde Selbsterlösungslehre. Als junger Pater war ich in Südwürttemberg und jeden Herz-Jesu-Freitag ging ich in das Seniorenheim zum Herz-Jesu-Gottesdienst und zur Beichte. Als ich einmal ankam, begrüßte mich im Atrium eine alte Dame. Sie sagte damals, und ihre Stimme schüttelte damals ein bisschen über: Herr Pater, heute ist wieder das Halleluja-Sakrament. Wie bitte, sagte ich, was ist heute? Was feiern wir heute? Das Halleluja-Sakrament, sagte sie. Das haben wir früher so gelernt für die Beichte. Und da begriff ich, ein wunderbarer Ausdruck, ein österliches Sakrament. Der auferstandene Herr begegnet uns und schenkt uns österliches Erbarmen, Vergebung und den neuen Geist. Ja, wenn wir von Buße und Umkehr reden, dann gilt der Lobpreis Gott. Er macht den ersten Schritt. Auch über die Gemeinschaft, in der wir leben. Der Neuanfang Gottes mit mir beginnt nicht zwischen Gott und nur mir allein. Er geht, weil auch meine Sünde und mein Vergehen die Gemeinschaft beeinträchtigt haben. Dieser Neuanfang zwischen Gott und mir geht deshalb auch über die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist in der Beichte vertreten durch den Priester, der im Namen Jesu und der Gemeinschaft, in der Jesus gegenwärtig sein will, die Sünden vergibt. Der Priester tut es nicht aus eigener Vollmacht, sondern rückgebunden an die Versöhnungstat Christi. Früher nannte man die Beichte die zweite Taufe, die Neuaufnahme in die Gemeinschaft. Dabei ist er, Jesus, immer die Mitte. Er, der in der Kirche, in der Mitte, in der Gemeinde gegenwärtig ist, kommt dann zu mir im Versöhnungsakt, zu mir an den Rand und er holt mich zurück. Und Jesus ist glücklich, wenn er uns beschenken darf. Beicht ist also Begegnung. Zwei kommen aufeinander zu. Jesus hat den ersten Schritt getan, der Mensch macht den zweiten und Umkehr heißt von mir her, ich kehre zurück zu den Glaubensgeschwistern und zu dem, der in unserer Mitte ist, zu Jesus, der mich geholt hat. Ich sage ja zu dem priesterlichen Bruder, der mich im Namen Jesu wieder in die Gemeinschaft aufnimmt. Es gibt viele Wege, durch die uns Gott die Sünden vergibt. Bekannt ist das Wort aus dem ersten Petrusbrief, die Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Es ist geradezu ein klassischer Weg für alle, wenn wir zum Beispiel gefehlt haben an der geschwisterlichen Liebe. Es reut uns dann in einem Neuansatz, gehen wir wieder auf die anderen dienend und demütig zu. Dann wird uns auch, meine ich, viel von unseren vorausgegehenden Sünden vergeben. Die Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Es gibt eine ganze Reihe von Wegen der Vergebung, mit der wir die stets zuvorkommende Gnade Gottes aufnehmen und dann umsetzen können mit seiner Hilfe. Natürlich, wenn wir uns nach einem Streit wieder versöhnen. Jesus wird ja mal gefragt von Petrus, wie oft soll ich mich versöhnen? 7-mal. Und Jesus sagt dann, nein, das reicht nicht. Nicht 7-mal, sondern 77-mal und so weiter. Also grenzenlos sollen wir verzeihen. Weil es Gott so macht, er verzeiht ständig uns unsere Sünden. Ein Weg der Versöhnung, zum Beispiel, wenn wir in den Gottesdienst gehen, die Bußbesinnung am Beginn der Eucharistie, es war etwas unklar in mir, in meinem Herzen oder in den Begegnungen davor. Und jetzt tut es mir leid. Ich bitte um Vergebung und bin bereit, nach der Messe mich auch entsprechend wieder positiv zu verhalten. Der Empfang der Heiligen Kommunion reinigt uns von unseren Sünden und heiligt uns und macht uns fähiger, ein guter, ausstrahlender Christ zu sein. Die Vater unser Bitte, vergib uns unsere Schuld. Und bei Matthäus heißt es dann, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Also wir haben selber schon vergeben, es zumindest versucht. Es genügt das Versuchen, wir schaffen es nicht immer. Aber wir versuchen es. Vergib uns unsere Schuld. Die nimmt auch der Herr ernst, wenn wir sie beten. Aus der tiefsten Seele unseres Herzens und unserer Überzeugung und Gott verzeiht uns. Wenn wir das Wort der Heiligen Schrift in uns einlassen, vergibt uns Gott Sünden. Und eine schöne Form ist in Gemeinschaft das Wort Gottes, das Wort des Evangeliums zu bedenken und auszutauschen. In der Fastenzeit sind Sünden vergebend. Die klassischen Werke der Fastenzeit, das Fasten um anderer Willen, das Beten und die Werke der Nächstenliebe. Der Freitag ist ein Bußtag und damit auch ein Versöhnungstag, wenn wir ein kleines Opfer aus Liebe zum Sterbetag Jesu, zur Hingabe Jesu am Kreuz bringen. Auf zwei Wegen, in zwei Formen wird die Begegnung mit Gott besonders dicht. Da meine ich jetzt den Bußgottesdienst und die Einzelbeichte. Diese zwei Wege, diese zwei Formen, die stehen sich nicht gegenüber, sondern sie ergänzen sich. Die Bußfeier betont in der gemeinschaftlichen Besinnung unsere gemeinsame Verantwortung. Wir leben ja in Gemeinschaft und da geschieht eben auch Negatives. Öffentlich spürt man, wie Rivalität da ist, wie Neid gelebt wird, wie jemand sich verweigert, einfach jemand kritisiert, bös redet, hart mit dem anderen umgeht. Ein schlechtes Beispiel gibt wie Ältere zum Beispiel den Jüngeren. Die Bußfeier bringt auch das besonders zur Sprache. Aber sie kennt keine sakramentale Absolution. Doch Gott vergibt mir die Sünden nach dem Maß, meiner Reue und meines Umkehrwillens. Ich kann dann durch die Bußfeier auch durchaus zum Tisch des Herrn gehen. Die Einzelbeichte geht auf die persönliche Schuld ein, weil ich mich ja ausdrücklich bekenne. Das ist oft nicht leicht. Und ich bekomme die persönliche Vergebung in der Hochform des Sakramentes der Absolution, der Lossprechung. Die Beichte ist die Hochform der Versöhnung, das Sakrament. Die Beichte ist die höchste Form des Lobpreises auf den barmherzigen Gott. Für schwere Sünden, für Todsünden genügt, um zum Tisch des Herrn gehen zu können, nicht der Bußgottesdienst. Schwere Sünden müssen zuerst gebeichtet werden. Denn hier hat sich eine schwere Störung des Gemeinschaftslebens der Christen ergeben, die zuerst persönlich in Ordnung gebracht werden soll. Ein Vorteil in der persönlichen Beichte ist ja immer, es kann ein kleines Gespräch stattfinden, ein kleines Beichtgespräch, zumindest auch, wenn wenig Zeit ist, ein kurzes Gespräch. Oft werde ich gefragt, Herr Pater, muss ich dann auch, wenn ich einen Bußgottesdienst mitgefeiert habe, zur persönlichen Beichte gehen? Das klang doch, das genügt doch, oder? Das sage ich immer. Was reicht für Sie, das weiß ich nicht, das weiß nur Gott. Befragen Sie Gott in Ihrem Herzen und in Ihrem Gewissen. Es geht ehrlich, sein Gewissen zu befragen. Bei mir antwortet mein Gewissen immer mit Ja, geh auch zur persönlichen Beichte. Weil die beiden Formen und Wege sich ergänzen. Und ich meine, dass die meisten nach tieferer Erforschung ihres Gewissens auch zu diesem Ja kommen würden. Die Beichte ist intensiver, weil ich ja von mir selber spreche, mich ins Wort bringe und damit auch sozusagen das Persönlichste offenlege vor vier Augen, in deren Mitte Christus ist. Ein Wort zur Reue. Die Reue muss keine Gefühlsreue sein. Es genügt der gute Wille, umzukehren und Gott zu preisen zu wollen für seine Barmherzigkeit. Der heilige Pfarrer von Ars sagte einmal über die Barmherzigkeit Gottes. Da meinte einer, ich habe zu viel Böses getan. Gott kann mir nicht mehr verzeihen. Er sagt, das ist eine große Lästerung. Damit setzt man der Barmherzigkeit Gottes eine Grenze, wo sie doch keine Grenzen kennt, denn sie ist ja unendlich groß. Nichts beleidigt Gott so sehr wie jemand, der nicht an seine Barmherzigkeit glaubt. Also, nichts freut Gott mehr, als in jeder Situation an Gottes Barmherzigkeit zu glauben. Der große evangelische bekennende Christ Dietrich Bonhoeffer, der vier Wochen vor Kriegsende getötet wurde, sagte, in der Beichte geschieht der Durchbruch zur Gemeinschaft. Die Sünde will mit dem Menschen allein sein, sie entzieht ihn der Gemeinschaft. Je einsamer ein Mensch wird, desto zerstörender wird die Macht der Sünde über ihn und je tiefer die Verstrickung, desto heilloser die Einsamkeit. Durch die Beichte bricht das Licht des Evangeliums in die Finsternis und in die Verschlossenheit der Herzen hinein. Der Reformator Martin Luther und die lutherischen Bekenntnisschriften halten entschieden an der Privatbeichte fest. Luther hat neu entdeckt, dass in der Absolution dem Sünder wirksam und untrünglich das göttliche Vergebungswort zugesprochen wird. Die Beichte wird zum Ort der im Glauben gewissen göttlichen Vergebung. Beichte und Absolution rücken in die Mitte des Rechtfertigungsgeschehens, darin der Sünder ganz persönlich betroffen ist. Der Reformator Martin Luther hat selber ein Leben lang gebeichtet. Vor längerer Zeit hörte ich ein Zitat, das Martin Luther zugeschrieben wird, das ich jetzt vielleicht nicht ganz sinngemäß, nicht ganz wörtlich, sondern nur sinngemäß zitieren kann. Luther soll gesagt haben, lieber ertrüge ich des Papstes Tyrannei, als dass er mir die Beichte aus der Kirche wegholte. In der evangelisch-lutherischen Kirche hat sich Luthers Hochschätzung der Beichte nicht überall durchgehalten. In kleinen Kreisen, Bruderschaften, Kommunitäten, Pfarreien und in manchen Gemeinden ist sie jedoch weiter gepflegt worden und lebt weiter. Wir fragen uns nun, wie beichten? Wie können und sollen wir das Bußsakrament leben? Die Kirche lädt ein, wenigstens einmal pro Jahr zu beichten, am besten in der österlichen Zeit. Immer dann, wenn wir kein lebendiges Glied am Leib Christi mehr sind, wenn wir oberflächlich oder selbstsüchtig geworden sind, wird es notwendig. Erfahrene Seelsorger raten regelmäßig, in überschaubaren Abständen zu beichten. Wir beichten nicht, um es nur leichter zu haben, sondern wir beichten durch Gottes Gnade wieder der und die zu sein, die wir sein sollen, um für die Schwestern und Brüder die Gegenwart Christi deutlich erfahrbar zu machen. Die Beichte bewirkt, dass dort, wo mein oder unser Platz im mystischen Leib Christi ist, die Durchblutungsstauungen und Verkrampfungen sich lösen, die tödlichen Wucherzellen absterben. Zugleich können wir mit der von Gott erneuerten Gesundheit den ganzen Leib mit Gesundheit anstecken. Oft hindern uns menschliche Scham und Angst, um zur Beichte zu gehen. Das ist verständlich. Auch mir geht es manchmal so, wenn ich beichte, dass ich vorher ein bisschen aufgeregt bin oder zu schwitzen beginne. Vielleicht gelingt es uns, dies zu überwinden, um im Priester nur Jesus zu sehen. Vielleicht finden wir auch den Priester, dem wir spontan unser ganzes Vertrauen schenken können. Manchmal sind wir mutlos oder wir denken, bei mir nützt die Beichte sowieso nichts mehr. Ich komme aus diesen Fehlhaltungen nicht heraus. Ich kämpfe schon dauernd und schon so lange, das ist doch vergeblich. Dann geben wir bitte nicht auf, bleiben wir demütig, das ist entscheidend. Nicht der strahlende Sieger zu sein, sondern demütig zu bleiben, der die Vergebung erbittet, das ist wichtig. Gott will mir durch diesen Fehler zuerst zeigen, dass er uns liebt, dass alles Geschenk ist, dass ich selber wie nichts bin, und aber doch alles bin, weil er mir bedingungslos alles schenkt und mich liebt. Ein Charakterfehler, eine Schwäche kann uns bis ans Lebensende bleiben. Doch hören wir doch auf die Erfahrung des heiligen Paulus, der auch von einem Stachel befreit sein wollte und dann von Jesus als Antwort bekam, Paulus, meine Gnade genügt dir. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte heute schließen mit einer kleinen Begebenheit. Da hatte ein Mann ein neues Haus gebaut. Stolz lud er seinen Freund ein, um ihm alles zu zeigen. Ja, das herrliche Wohnzimmer, die tolle Küche, das blinkende, großzügige Bad. Im Keller zeigt er seine neue Werkstatt und die Sauna und... Da blieb der Freund vor einer Tür stehen, die abgeschlossen war mit einem Vorhängeschloss. Was ist da drin? Ach, uninteressant, die Rumpelkammer. Kann ich die sehen? Nein, eine Rumpelkammer ist nicht zum Vorzeigen da. Aber sie gehört doch zu dir, zeig sie mir. Schweren Herzens öffnete der Mann seine Rumpelkammer. Jesus ist der Freund, der mein Lebenshaus besucht. Ich darf ihm oft als einzigem meine Rumpelkammer öffnen. Er freut sich, weil er mit mir gemeinsam hineinschauen darf. Er verurteilt nicht. Nein, er lässt dort hinein seine Hirtenliebe für mich, seine Barmherzigkeit und Güte fallen. Und sein Licht fällt in meine Rumpelkammer. Er sagt nicht, gib's auf, sondern er ermuntert und spricht: Steh auf, komm auf deine Füße, ich heile dich, ich wandle dich, ich ordne alles in deinem Leben, du wirst sehen. Unter meinem Blick der Freundschaft wirst du zu dem, der du sein sollst. In deinem Haus will ich wohnen, und durch mich erstrahlt dein Haus in hellem Licht und damit auch die Kirche.
Texte des katholischen Katechismus in den Nummern 1427 bis 1439 über die zweite Umkehr der Getauften und die Formen der christlichen Buße waren heute die Grundlage unserer Katechismus-Sendung bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Wir laden Sie, liebe Hörer, ein, sich ganz persönlich mit den Aussagen des Katechismus zu beschäftigen. In der deutschen Textausgabe von 2003 finden Sie den Abschnitt über die Umkehr auf den Seiten 390 bis 392. Wenn Sie außerdem die Gedanken von Pater Bossert zu diesem Thema noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich eine kostenlose CD bei unserem CD-Dienst. Den CD-Dienst erreichen Sie unter der Telefonnummer 08323 9675120. Auch im Internet unter www.horeb.org stellen wir Ihnen die Sendung als Podcast und Download zur Verfügung. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal in der Katechismus-Sendung wieder dabei sind. Ihnen, Pater Bossert, herzlichen Dank, und darf ich Sie zum Abschluss der Sendung noch um den Segen bitten.
So spreche ich gerne nun den Segen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne euch alle, die auf dem Weg der Umkehr sind. Es erneuere euren Glauben, es stärke die Hoffnung und entzünde die Liebe. Der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Viel Freude noch. Im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.